über Geheimnisse zu orakeln, ist höchst unbekömmlich, sie zu leugnen, ist töricht, da wir von Verborgenheiten als unbestreitbaren Faktoren unserer Welt umgeben sind. In einer eingeschalteten Anmerkung zu seinem westöstlichen Divan über das Verhältnis von Form, Stoff und Gehalt, wie sie sich zueinander schicken, sich ineinander fügen, sich einander durchdringen, umkreist Goethe das Geheimnis der höheren, der inneren Form, die alle Formen in sich begreift und die, wenn wir es genau nehmen, das Kunstwerk zum Kunstwerk, das Gedicht zum Gedicht macht. Benehmen wir uns nun nicht so, leben wir nicht so, als besäßen wir für diese innere Form so etwas wie ein Organ, ein einmal erweckt, stets weiter und differenzierter entwickeltes? Wollen wir es mit Kant, mit Novalis, mit Coleridge, mit Rudolf Kastner die Einbildungskraft nennen, so sind wir auf dem rechten Wege. Vielleicht gar lohnt es sich, mit John Cowper Powys in der Einbildungskraft einen uns eingeborenen Willen, eine Imaginative Willpower am Werk zu sehen, weshalb der Nachvollzug einer dichterischen Weltansicht einen unvergleichlichen Gewinn darstellt. Jeder lebt in seiner besonderen Welt. Aber er kann die besondere Welt anderer wahrnehmen, ihre Weltansicht nachvollziehen und so die seinige sowohl verändern als auch bereichern. Das heißt, dieser Bereicherung sind keine Grenzen gesetzt, wenn ich meine eigene vorstellende Willenskraft aktiviere. In Peter Gahns zweitem Gedichtband Die Holunderflöte, der 1949 erschien, begegnen uns vier knappe Strophen, die jedoch sehr viel früher, vermutlich während des Zweiten Weltkriegs, entstanden sein dürften. Sie handeln von Loths Weib, das bei der Flucht aus dem zum Untergang verurteilten Sodom und Gomorra hinter sich blickte und zur Salzsäule erstarrte. Das Weib des Lot. Sie wandte sich. Die anderen flohen in blinder Angst, sie aber wagte zu sehen, was war. Und war auch schon zu Salz erstarrt und überragte das tote, aschenschwarze Land. Von außen glich sie einer Säule, von innen war es ein Feuerbrand aus Hass und Neid und Wut und Fäule, der weiter brannte. Sie verstand, dies hat kein Ende. Und sie wusste, dass sie dem Greuel unverwandt in sich ins Auge schauen musste. Kein Fluch half ihr und kein Gebet. Sie wollte sterben, wollte weinen, sie konnte nicht. Es war zu spät, so dauert sie, Stein unter Steinen. Dies ist unter Peter Gahns Gedichten, die häufig zu liebenswürdiger Schnörkelhaftigkeit neigen, ein grimmiger Einzelgänger durch die Art, wie kurze Aussagen sich fortstoßen, hart, unerbittlich. Ein Zeitgedicht, gewiss, das recht verstanden, verinnerlicht, nichts von seiner Härte, seiner Unerbittlichkeit einbüßt, wenn man es über sich bringt, gewissen Gräueln in sich unverwandt ins Auge zu schauen. Dies ist ein kurzes Gedicht. Ein langes, nicht minder einzigartiges muss hier wenigstens erwähnt werden, weil es, wenn ich recht sehe, noch keineswegs die Aufmerksamkeit geweckt hat, die es verdient. Ich meine Yitzchak Katzenelsons Lied vom ausgerotteten jüdischen Volk in jiddischer Sprache, das 1943-44 in dem Zivilinternierungslager Vitel entstand und dessen Manuskript auf die unwahrscheinlichste Weise gerettet wurde. 15 Gesänge umfasst dieses Lied, dessen Verfasser im Warschauer Ghetto gekämpft hatte und der wusste, dass die Deutschen bereits seine Frau und zwei seiner Söhne umgebracht hatten. Wir kennen dieses Lied in zwei Ausgaben und Übersetzungen von Hermann Adler und Rolf Biermann, die so problematisch beide sind, uns doch einen Zugang zu dem vermitteln, was hier vorliegt. Und wenn es dem deutschen Ohr gelingt, sich anhand der Transkription des Originals in das von weit her verwandte Idiom des Jiddischen einzuhören, überkommt einen auf sanften Tatzen ein Grauen, das auszuhalten es einiger Gefasstheit bedarf. Nun haben die gleichen Gräuel der Verfolgung und Ausrottung im Werk eines deutschen Dichters ihre Spuren hinterlassen, der hier genannt werden muss. Ludwig Greve, der 1924 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Berlin geboren, im Winter 1944 nach dem italienischen Waffenstillstand den Händen der Häscher entging, während sein Vater und seine Schwester Evelyn nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht wurden. Ludwig Greve hat auf beide ein Gedicht geschrieben, eine Ode und vier gereimte Strophen, die sich jedoch sträuben, statt gelesen und wiedergelesen vorgetragen zu werden, weshalb ich, da seine Stimme hier nicht fehlen darf, einen Seitenweg einschlagen möchte, indem ich ein 1980 entstandenes Gedicht in reimlosen Versen, das keines Kommentars bedarf, zitiere. Playback. Als ich zurückkam, hieß es Deutschland nicht mehr. Zu Hügeln geschichtet lagen die Häuser, überwachsen. Wo eine Zeile noch standhielt, zog es durch die guten Stuben. Aber zur Frühschicht, lange vorauszuhören, rasselte pünktlich die Straßenbahn. Und was da ausstieg, die Schultern hochzog, waren das Narren. Ja, man feierte, ob es Notdurft auch mit dem Flitter aufnahm, wieder Karneval. Hier musste es sein. So dicht war nirgends die Unkenntlichkeit. Wo unser Name getilgt war, durfte ich wie irgendein Fremder Luft noch einmal holen? Ich tat es. Hing sie voller Schwefelgeruch der Fabrik, war nichts dabei. Doch das feuchte Wehen morgens löste so etwas mir in der Kehle lang verhohlen, als könnte ich noch auf dem Schulweg singen, freihändig radelnd. Die Mitbewohner hinter den dünnen Wänden merkten nichts. Ich hatte Übung im Singen mit geschlossenem Mund. Als Nachbarn grüßten wir auf der Treppe. Und wenn einer so mit zwei Fingern an die Mütze tippte, feldgrau mit Schirm, ich fuhr nicht zusammen. Andere Nachbarn suchten mich heim, die nackten Menschen in Reih und Glied, dass ich meine Wärme mit ihnen teile. Und dann die nackten Wünsche ohne Gesichter. Das Book of Common Prayer, das gottesdienstliche Handbuch der Church of England, enthält auch die Psalmen Davids mit der Anweisung, wie sie alle 150 im Laufe jedes Monats als Morgen- und Abendgebet zu lesen sind. Ich weiß nicht, wie weit diese Anweisung befolgt wurde, doch möchte ich annehmen, dass aufgrund dieser liturgischen Gepflogenheit zahllose Verse der Psalmen den Gottesdienstbesuchern vertraut und geläufig waren, so dass entscheidende Bilder und Wendungen zu ihrem Wortschatz gehörten und aus diesem auch in die Poesie hinüberwanderten. Eines dieser Worte ist Rejoice, jauchzen, frohlocken. Denken Sie an den 19. Psalm, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Er hat der Sonne eine Hütte an denselben gemacht, und sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg. In der Vulgata exultavit ut gigas ad correndam viam and rejoices as a giant to run his course. Ich glaube mich nur nicht zu irren, wenn es mir so vorkommt, als vernehme ich bei manchen englischen und amerikanischen Dichtern, bei Yeats, bei Orden, bei Wallace Stevens, hier und da ein Echo aus den Psalmen, eine Aufforderung zur Freude, gegen alle Anwandlungen zur Verzweiflung. Die Freude, heißt es in einem Brief Ludwig Greves vom Januar 1965, die Freude ist in unserer Literatur fast anrüchig. Ich glaube nicht, dass man die Toten beschwichtigt, indem man sich vor dem Leben drückt. Freude, Freudigkeit, möchte man folgern, ist nichts Gegebenes. Sie ist uns aufgegeben. Aufgegeben wie das Leichtsein. Es ist nicht abwegig, liest man in einem Brief Ludwig Greves an Werner Kraft vom 16. August 1961. Es ist nicht abwegig, noch ein Wort über die Leichtigkeit von Gedichten zu sagen. Ich glaube, ihrer fähig geworden zu sein und habe erfahren, dass sie Vertrauen voraussetzt. In die Sprache, in die Welt. Das musste ich und muss noch langsam lernen. Und was ich gelernt haben mag, verdanke ich hauptsächlich meiner Frau und meinen Kindern, die mir Heimat gaben. Wallace Stevens zweiter Gedichtband, der 1936 erschien, trägt den Titel Ideas of Order. Ein anstößiger Titel und nicht leicht zu übersetzen. Jedes Gedicht, so der damals 57-jährige Stevens in einem Brief aus dem gleichen Jahr, every competent poem introduces order. Jedes Gedicht, das zählt, stiftet Ordnung. Über einem Gedicht dieses Bandes lesen wir als Titel How to live, what to do. Wie man leben soll, was man tun soll. Wie wir leben und was wir tun sollen. Wollen wir uns das wirklich von einem Gedicht sagen lassen? Dieses Lehrgedicht handelt von einem Felsen, den der Sprechende und sein Begleiter betrachten. Kein Helikon, kein Berg Sinai. Da war nur die große Höhe des Felsens und die beiden, die da standen und sich nicht rührten. Da war der kalte Wind und sein Brausen, fern von dem Schmutz des Landes, das sie verlassen hatten, ein erhabenes Brausen, ein freudiger Jubel voller Gewissheit, joyous and jubilant and sure. Every competent poem introduces order. Jedes, ja was, jedes taugliche, schickliche, befugte, zuständige Gedicht stiftet Ordnung. Eben dies, es überzeugt als ein auf neuartige, überraschende, erfrischende Weise gegliedertes. Und zwar nicht nur beim ersten Lesen, sondern immer wieder. Diese Ordnung ist nichts Statisches, sie ist bewegt, ist Bewegung, ein ständiges Ineinandergreifen, wechselseitiges sich steigern, ein Überglänzen, Überschimmern. Sie ist irdisch, vergänglich, diese Ordnung. Aber wer sie versäumt, wird dem je Ersatz gar etwas Besseres geboten? Wallace Stevens letzter Gedichtband, The Auroras of Autumn von 1950, enthält ein Gedicht, das als ein Plädoyer für die Erfahrung des irdisch Wirklichen gelesen werden darf.